Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
Hallo und herzlich willkommen bei Compliance Check. Heute am Compliance Donnerstag, wie alle 14 Tage, sind hier wieder Christian und Daniel mit unserer nächsten Folge in unserer schönen kleinen, ja, nicht ganz so kleinen Serie zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Werden doch einige Folgen. Aber Christian, das Thema ist komplex und das Thema Wesentlichkeit lässt uns auch heute nicht los.
Nein, es lässt uns immer noch nicht los. Aber an der Stelle sei angemerkt, ja, Daniel, es geht voran und unsere Hörer dürfen sich heute mit dem neuen Thema zur Wesentlichkeit, nämlich finanzielle Wesentlichkeit, beschäftigen. Da haben wir ein bisschen was mitgebracht, insbesondere zu der Thematik, wie machen wir das, was ist das, was geht daraus hervor und wie gehe ich damit um?
Genau, also wir haben eben ja letztes Mal die fachliche Wesentlichkeit beleuchtet, also generell, welche Auswirkungen hat unser Unternehmen, welche Chancen und Risiken ergeben sich, und jetzt ist natürlich auch die Aufgabe oder im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass wir erheben müssen, was bedeutet das eben nicht nur fachlich, also wie viel zum Beispiel eben, ja, Umweltauswirkungen, wie viel Schadstoffe emittieren wir, in welchen Mengen, und was heißt denn das eben auch auf finanzieller Ebene?
Ja, da tatsächlich, wenn wir, und das haben wir ja in der letzten Folge gemacht, uns mit der fachlichen Wesentlichkeit auseinandergesetzt haben, dann wissen wir, in welchen Bereichen, also in welchen Umwelt-, sozialen und Unternehmensbereichen Anknüpfungspunkte bestehen. Und diese sind jetzt letztendlich gemäß dem bekannten Vorgehen aus dem Risikomanagement zu bewerten. Also im Klartext, da muss irgendwie ein Preisschild hinten dran gehängt werden. Und dieses Preisschild gibt dann Aufschluss darüber, inwieweit ein Risiko besteht, inwieweit dieses Risiko hoch oder niedrig ist, oder inwieweit eine Chance hoch oder gering anzusetzen ist oder sie überhaupt nicht weiter verfolgt wird. Das ist heute der Fahrplan. Und dazu einfach mal kurz vorweg, wir haben das auch in einer anderen Stelle, in einer anderen kleinen Aufnahme dieser Runde schon beschrieben. Wenn wir uns mit der Szenarioanalyse betrachten, dann gilt die oberste Prämisse, wir berechnen immer einen Wert eines solchen Szenarios anhand zwei Faktoren, nämlich anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit in Prozent mal der Schadenssumme in Euro. Und genau das ist, was das Ticket dann, dieses Preisticket determiniert.
Genau, also wenn man eben schon ein Risikomanagement im Unternehmen hat und Risikocontrolling möglicherweise eben hat, dann sollten diese Methoden eben ja eigentlich schon vorhanden sein für bestimmte unternehmerische Risiken, und dann kommen eben jetzt diese Nachhaltigkeitsrisiken dann eben noch mit dazu, die man hier dann zu bewerten hat, und nicht eben nur die Risiken, sondern es gehören auch eben die Chancen dazu, weil auch Nachhaltigkeitsberichterstattung heißt nicht nur im negativen Sinn, was kann eintreten, sondern auch im positiven Sinn. Also wo generieren wir positive Effekte oder wo kann sich auch auf unser Unternehmen umgekehrt, wo können sich Dinge positiv auswirken? Auch das haben wir zu bewerten und mit zu berücksichtigen. Und ja, deswegen auch immer schön, wenn man ja was Positives berichten kann. Also das bitte nicht vergessen.
Ja, an der Stelle sei gesagt, es wird bereits jetzt schon, wenn wir in die Unternehmen gehen und mit den Unternehmern und mit den Mitarbeitenden sprechen, das Thema Nachhaltigkeit sehr negativ besetzt. Also ganz klarer Appell, das ist es nicht. Es ist nicht eine Pflichtveranstaltung, so nach dem Motto, das müssen wir jetzt machen und da haben wir nur Risiken daraus, sondern es geht wirklich im wesentlichen Kern darum, sich mit den Inhalten und vor allem mit den Geschäftszwecken des Unternehmens zu beschäftigen und daraus resultierende Chancen und Risiken abzuleiten, die natürlich eine gewisse Aufwendung darstellen, um das erheben zu können. Keine Frage, das muss man machen. Insofern wird das vermutlich bei Ihnen in den Häusern noch nicht existieren. Da müssen Sie aber mal Ihren Risikokontroller schnappen und sagen, hilf mir doch einfach mal bitte bei der Bewertung. Du weißt, wie sowas geht. Ich weiß, wie die Inhalte sind. Wir setzen uns zusammen. Wir schaffen das.
Ganz genau. Und das Thema, das wir eben damit dann eben auch haben, ist einmal für uns selber, dass wir eben hier aus strategischer Sicht einen Überblick bekommen, mit welchen Themen müssen wir uns auch priorisiert beschäftigen und dass wir auf der anderen Seite aber eben auch ja nach außen ein Kommunikationsmittel haben, auch zu zeigen, schaut her, hier A, wir beschäftigen uns mit unseren Risiken, wir sorgen dafür, dass wir die in den Griff kriegen, aber vor allem eben auch zu sagen, hier, wir schaffen auch positive Effekte, wir tun Gutes und wir können eben auch genau berichten, was das eben für Effekte auch sind, die da entstehen. Also das ist ein wichtiges Kommunikationsmittel und das kann zum Image Richtung Kunden, Richtung Öffentlichkeit, aber eben auch zum Beispiel für Themen der Mitarbeiter, Gewinnung eben sein, wenn eben da potenzielle Mitarbeitende eben heute auch schauen, zu welchen Arbeitgebern kommen sie und was tun die so und was wird dort gemacht?
Ja, das sehen wir ja bereits jetzt schon, dass das immer wichtiger wird, insbesondere für die nachfolgende Generation, die sich natürlich irgendwie auch mit der Thematik Nachhaltigkeit im Betrieb, Nachhaltigkeit in der Gesellschaft und dergleichen identifiziert. Das sehen wir, das ist wichtig. Wir wollen aber jetzt mal auf einzelne Fälle abstellen und Ihnen darlegen, wie mache ich denn anhand von einzelner Beispiele so eine Szenarioanalyse? Und da starten wir einfach mal mit einer Kategorisierung und einer Beschreibung. Das heißt, Sie überlegen sich aus Ihrem Unternehmenskontext heraus, in welchen Bereichen, in welchen Unternehmensgeschäftsfeldern könnte denn ein Risiko oder eine Chance liegen, die natürlich idealerweise irgendwo aus der fachlichen Wesentlichkeit herrührt. Und da wissen wir, da ist das Thema Umwelt ein wesentliches Thema und natürlich das Thema der sozialen Positionen wie Mitarbeitende, Kunden, aber natürlich auch die Lieferkette und dergleichen ein wesentliches Thema, sowie das Thema der Unternehmensführung, also die ganzen Governance-Themen. Und diese dürfen Sie gerne dann mal kategorisieren und anfangen zu beschreiben, wo Ihrer Ansicht nach eine mögliche Szenarioanalyse denkbar ist.
Zum Beispiel für viele Unternehmen natürlich ein Thema eben der CO2-Bepreisung, der Umweltstandards. Wenn wir eben hier CO2-Preise steigen, eben auch durch strengere Umweltstandards, dann hat das eben Auswirkungen auf das Unternehmen. Und wenn man eben hier damit rechnen muss, dass in den kommenden Jahren, Jahrzehnten die Standards hier eher strenger werden, dann ist das durchaus eben als Risiko eben zu bewerten, dass man eben sich mit diesen strengeren Standards eben hier beschäftigen muss oder diese strengeren Standards eben umzusetzen hat. Also das wäre eben so ein Risiko, dass man eben von politischer Seite eben hier entsteht und das sich auf das Unternehmen auswirkt und dass wir eben dann entsprechend beziffern müssen.
Gut, das haben wir beziffert. Das ist jetzt eine klare Bezeichnung. Wir wissen, es kommt aus der Kategorie Politik eine Steigerung der staatlichen CO2-Abgaben, der Bepreisung. Das würden wir auch genauso aufnehmen und dürfen da noch ein bisschen Prosa ausführen, was das jetzt genau für Ihr Unternehmen bedeutet. In der Regel ist es so, dass Sie aber mit CO2-Bepreisung in Ihrer Produktion tangiert werden und dort diesbezüglich idealerweise das an Ihren Endkunden im Sinne der Preisüberwälzung mitgeben können. Was jetzt wichtig ist, Sie müssen sich Gedanken machen, in welcher Fristigkeit, sprich also in welchem Zeithorizont dieses Szenario bei Ihnen dann durchschlagen wird.
Genau, also das ist immer die Frage, weil gibt es Risiken, die eben kurzfristig irgendwo ein Unternehmen beschäftigen nur oder haben wir eine Mittelfristigkeit oder eine Langfristigkeit, die da besteht? Wie man diese Zeithorizonte definiert, grundsätzlich kann man das für sich als Unternehmen mit üblichen eigenen Zeithorizontdefinition abstecken. Klassischerweise definieren kurzfristig so, was innerhalb eines Jahres oder bis zu einem Jahr passiert. Mittelfristig dann ab einem Jahr bis eben zu 5 Jahren und langfristig eben was länger als 5 Jahre ist. Wie gesagt, die Zeithorizonte können auch abweichen. Für manche Unternehmen mag langfristig erst ab 10 Jahre dann eben sein. Für andere Unternehmen kann die Definition wieder anders aussehen. Aber eben zu sagen, ist das etwas, beschäftigt mich das jetzt kurzfristig, mittelfristig, langfristig, ist erstmal für die Einkategorisierung erstmal sehr zweckmäßig.
Wichtig an der Stelle, wenn Sie von den üblichen Definitionen des Gesetzgebers abweichen, dann sollten Sie das dokumentieren. Ich habe an der Stelle mal in einem Nachhaltigkeitsbericht eine Definition von langfristig gelesen, die war 100 Jahre.
So kann man es auch sehen. So, wir denken in anderen Dimensionen, aber, in geologischen Zeiträumen, aber da muss man sich doch überlegen, wie zweckmäßig ist denn das dann? Das, also da macht das irgendwo keinen Sinn.
Das halte ich nicht für zweckmäßig. Nein. Also tatsächlich, ich bin bei dir, Daniel. Ich halte 5 Jahre als langfristig für nicht angemessen. Für mich ist auch tendenziell langfristig eher 10 Jahre. Das kennt man auch aus diversen volkswirtschaftlichen Ableitungen, dass man sagt, die lange Frist sind doch ein Jahrzehnt und darüber. Jetzt verlassen wir mal die Definitionsdiskussion und gucken uns wieder die Szenarioanalyse an. Eingangs hatten wir ja gesagt, um so ein Preisschild an dieses Szenario, das haben wir gerade jetzt definiert, also wir sind im Bereich der Politik und beschauen uns die CO2-Bepreisung aus politischer Ebene an, haben jetzt auch das Thema der Fristigkeit geklärt, also wann das auftritt. Und um so ein Preisschild hinzuhängen, brauchen wir jetzt eigentlich nur noch 2 Dinge, nämlich die Eintrittswahrscheinlichkeit und den bei Ihnen dadurch entstehenden Schaden oder den entstehenden Nutzen. Und diese beiden Dinge setzt man in ein mathematisches Verhältnis zueinander durch Multiplikation und dann kommt da hinten eine Eurosumme raus.
Genau, also deswegen, welcher Betrag da jetzt in dem Fall bei Ihnen entsteht, das müssen, würde sich, wissen wir, ja, das müssen Sie jetzt eben für sich schauen, wie hoch eben sind Energiekosten oder welche Auswirkungen hat das eben, wenn zum Beispiel eben hier durch diese Steigerung der CO2-Bepreisung irgendwie die Kosten auch um 10% hochgehen, was das dann eben im Jahr sie dann kostet oder eben strengere Umweltauflagen. Das müssen Sie für sich bewerten und dann können Sie aber eben dieses Bruttorisiko eben da dann eben angeben. Was man eben auch noch angibt, wie kommt man eben zu der Bewertung, wo kommt das Risiko eben her, wie kommt man zu der Einschätzung, welche Indikatoren gibt es da, aber in dem Fall kann man eben hier auf zum Beispiel politische Entwicklung der letzten Jahre oder eben auch Koalitionsvereinbarungen der aktuellen Regierung, wenn dort eben von entsprechenden Entwicklungen im Umweltbereich die Rede ist, kann man darauf eben abstellen, zu sagen, ja, wir wissen, da kommt was oder Stellungnahmen der EU. Also da kann man ein bisschen mit seinen Quellen oder die Quellen dann eben spielen. Wo habe ich diese Information her? Wie komme ich da drauf? Das eben hier zu bewerten. Natürlich kann es auch eine Bewertung sein, dass wir sagen, wir aus unserer langjährigen Erfahrung als Unternehmer, wir sehen über die Zeit die Entwicklung, das heißt eine Expertenschätzung kann eben hier auch eine Grundlage sein, um ein Risiko zu definieren.
An der Stelle sei gesagt, dass es nicht besonders darauf ankommt, dass die Richtigkeit eines Szenarios nachgewiesen werden muss, sondern es ist ja ein Szenario aus Ihrer Sicht. Genau das, was du gesagt hast, Expertenschätzung. Aus unserer Sicht, aus unserer betriebsinternen Herausforderungen, die Sie alle kennen, die kennen Sie seit Jahren, leiten sich diese und jene Dinge ab. Es geht nicht darum, das zu verifizieren und das nach außen zu tragen und zu sagen, das ist richtig, weil es geht darum, plausibel einem jeden Dritten darlegen zu können, wie kommen Sie zu diesen Annahmen. Und das sind Ihre Annahmen, darüber dürfen Sie sprechen, das dürfen Sie handeln, wie Sie wollen. Es sind Ihre Annahmen und nicht irgendwie Annahmen des Gesetzgebers. Die werden auch nicht geprüft in dem Sinne auf Korrektheit, sondern sie werden geprüft, ist das plausibel? Wie kommt dieser Unternehmer oder dieser Mitarbeitende zu dieser Einschätzung? Und das müssen Sie definieren, dazu gibt es eben wie Daniel das beschrieben hat, die Indikatoren, die Sie dann zu Rate ziehen. Und wenn Sie das alles sauber dokumentiert haben, dann wird auch der Wirtschaftsprüfer hier keine Beanstandung haben, weil letztendlich das ja auch im Rahmen der Szenarioanalyse bei der Wirtschaftsprüfung vorgelegt werden muss.
Genau, und wenn eben wir diese Bewertung vorgenommen haben, dann können wir auch sagen, wie schwer wiegt so ein Risiko? Ist das ein Risiko, das möglicherweise gar nicht wesentlich ist, entweder weil die Eintrittswahrscheinlichkeit so gering ist oder weil die Schadenssumme, die da dann herauskommt, so vernachlässigbar ist. Also zum Beispiel das Risiko, dass die Kaffeemaschine kaputt geht, ist durchaus realistisch.
Fatal.
Das kann auch kurzfristig für das Betriebsklima fatal sein. Aber eben, es ist kein wesentliches Risiko jetzt.
Doch, es ist wesentlich.
Ja, für den Herrn Müller und die Frau Schmidt vielleicht im Unternehmen, die da jeden Morgen 5 Tassen Kaffee trinken. Aber für die Unternehmensexistenz wird es eben nicht als wesentlich einzustufen sein. Genauso das Szenario, dass das Unternehmen von einem Asteroiden getroffen wird. Das wäre, wenn der Fall eintritt, natürlich vom Schaden her ein vernichtender Schaden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist doch eher vernachlässigbar. Da wären wir bei anderen Risiken, wie zum Beispiel eben, dass der CO2-Preis steigt oder die Umweltauflagen strenger werden. Oder dass wir irgendwie von einem Extremwetterereignis betroffen sind, wie irgendwie eine Überschwemmung oder Tornado oder Hagelschlag.
Hatten wir ja schon.
Also eben solche Sachen wären da doch sehr viel wahrscheinlicher einzustufen.
An der Stelle gilt es auch mal kurz, die Leitplanken abzustecken in der Sichtweise. Das, was du beschrieben hast, ist quasi die obere Leitplanke. Ich habe Schäden, wenn sie auftreten, dann sind sie der Killer schlechthin. Aber sie werden mit so einer niedrigen Wahrscheinlichkeit auftreten, damit eben die Schadenssumme, die hinten rauskommt, überhaupt noch messbar ist, muss das ein positiver Prozentsatz sein. Der wird aber so klein sein, dass wir hinten das als vernachlässigbaren Schaden haben. Nichtsdestotrotz, es ist denkbar. Also quasi so nach dem Motto, Sie haben einen Tower. Wie wahrscheinlich ist es, dass bei Ihnen ein Flugzeug da an den Tower reinfliegt? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Sie ist irgendwie da. Sie ist positiv, aber sie ist so gering positiv, dass man es vernachlässigen kann, weil, wie gesagt, es gibt eben auch noch andere Gebäude in der Stadt. Und die untere Leitplanke ist, ich habe so viele Schadensfälle, die dadurch entstehen, aber die sind einfach nur im Cent-Bereich, die es hier ausmacht, dann kann ich das auch wieder vernachlässigen. Und irgendwo da zwischendrin, da spielt sich die Realität ab.
Genau, da müssen Sie für sich eben definieren, Risiko, was ist eben, bis zu welcher Grenze ist das unwesentlich? Hängt dann eben natürlich auch davon ab, eben so diese Risikosumme im Verhältnis zu ihrer, als Unternehmen, zu ihrem Umsatz, zu ihrer Bilanz, wie schlägt das dann da nieder, ob das unwesentlich ist oder ob das ja ein geringes Risiko ist, ein mittleres oder ein hohes Risiko. Also das ist so eine typische Einkategorisierung, dass man gering, mittel, hoch, habe ich 3 Kategorien, das kann man schön voneinander trennen, ist hinterher auch handelbar. Wenn ich hier irgendwie Zahlenwerte habe, dass hier 9,7 und 9,4, ist die Frage, ob das dann noch zweckmäßig ist und ob eben die Art und Weise, wie ich zu solchen Scoring-Werten gelange, ob das eben dann noch wirklich fundiert ist oder da wir eher Dinge schätzen auf die Zukunft, muss man auch überlegen, wie zweckmäßig ist es, hier ganz tief in irgendwelche Details mit der Schätzung reinzugehen.
Ja, das ist pseudowissenschaftlich, ganz klar.
Und also,
da gilt, grobe Rasterung ist deutlich besser, weil man versteht es im Zweifelsfall auch besser und es lässt sich besser nach außen transportieren.
Genau, und wir für unsere Priorisierung, auch mit welchen Risiken wollen wir uns denn primär beschäftigen, ist es auch völlig ausreichend, dass ich sage, hier habe ich die hohen Risiken, damit müssen wir uns primär auseinandersetzen und die mittleren und geringen Risiken, die kommen da eher ein bisschen hinten dran.
Haben Sie jetzt einen Euro-Wert ermittelt in Ihrem Szenario, dann gilt es darum zu beurteilen, befasse ich mich mit diesem Szenario überhaupt oder befasse ich mich damit nicht? Und das steuern Sie über einen Schwellenwert. Diesen Schwellenwert, den dürfen Sie festsetzen. eine Empfehlung von uns ist, nehmen Sie als wesentliches Risiko oder als wesentliche Chance circa 10% Ihres Jahresüberschusses als Schwellenwert und orientieren Sie sich daran. Das Unternehmen macht 5 Millionen Jahresüberschuss, 10% davon wäre der Schwellenwert 500.000 Euro. Wir gehen mal davon aus, dass wenn ein Risiko mit 500.000 Euro bei 5 Millionen Jahresüberschuss tragend wird, dann tut Ihnen das weh. Und dann sollten Sie es berücksichtigen. Und wenn es Ihnen nicht weh tut, dann lassen Sie es. Damit hätten wir letztendlich die Betrachtung der Brutto-Schadensermittlung hinter uns. Jetzt geht es darum, was kann man dagegen tun? Und letztendlich gibt es gegen jedes Risiko eine Maßnahme, die man ergreifen kann. Da wollen wir gar nicht so tief drauf eingehen, einfach nur mal das Szenario darstellen und den Verlauf im Prozess darstellen, dass man eben dieses Bruttorisiko durch geeignete Maßnahmen im Rahmen einer Nettobetrachtung mindern kann.
Genau, da können wir jetzt gerade zum das Thema mit den Extremwetterereignissen bietet sich dafür eben ja an, weil eben hier kann ich ja klar sagen, hier gibt's mögliche Schutzmaßnahmen gegen so ein Extremwetterereignis. Das kann einmal sein, dass wir im Unternehmen bestimmte physische Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel zum Thema Hochwasserschutz. Hinter unserem Standort fließt ein Bach lang. Wenn der über die Ufer tritt, würde unser Betriebsgelände überschwemmt, dass wir hier eine bauliche Hochwasserschutzmaßnahme ergreifen. Da könnte man eben dann beziffern, was kostet mich die Maßnahme und was kann ich eben ja damit eben an potenziellem Schaden verhindern. Das heißt, die Gegenrechnung auch, Maßnahme und Schaden gegeneinander zu verrechnen. Also was ist eben auch hier eine effiziente Maßnahme, was ist geeignet, um dieses Risiko sinnvoll zu managen. Also mit Kanonen auf Spatzen schießen, das ist dann so genau das, was wir nicht wollen. Also nach dem Motto irgendwie, der Bach tritt alle 10 Jahre mal über die Ufer. Konsequenz, wir verlagern unseren Betriebsstandort nach, was weiß ich, nach Marokko, weil es da nicht regnet. Das wäre eben jetzt nicht irgendwie eine sinnvolle Maßnahme.
Es würde mich jetzt mal interessieren, wie du auf Marokko kommst.
Ich habe überlegt, wo es wenig regnet.
Ja, okay. Dann würde ich eine Wüste vorschlagen.
Ja, Marokko habe ich Wüste.
Ja, eben. Aber nein, also die Idee, ich war jetzt gedanklich so weit und würde sagen, okay, Schutzmaßnahme, wir reißen unser Gebäude ab, lassen einen Bagger kommen, bauen einen Hügel und bauen das Gebäude auf den Hügel wieder drauf. Ist natürlich völliger Umbug, ist natürlich auch Ulk. Aber tatsächlich überlegen sich manche Unternehmen schon, wie könnte man das machen? Nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Maßnahme muss angemessen und geeignet sein. Das bedeutet, sie muss zum gewünschten Ziel führen, wenn ich das Gebäude abreiße und den Hügel aufschütte und das Gebäude wieder baulicher Art neu errichte, führt diese zum Ziel. Aber sie ist eben nicht angemessen, denn es heißt, ich muss ja mit einem gewissen angemessenen Erwartungswert von Kosten zum Risiko da reingehen. Und wenn das Risiko eben hier 1 Million oder 1,5 Millionen Schaden betragen und der Neubau des Gebäudes kostet 5 Millionen, dann ist das eben nicht angemessen.
So, und deswegen zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, was habe ich denn für Möglichkeiten, wie eben auch die Frage, habe ich zum Beispiel alle entsprechende Versicherungen dann eben abgeschlossen, dann kann ich eben hier genau rechnen, was ist die Jahresprämie der Versicherung und auf der anderen Seite, was ist eben potenzieller Schaden, der eben hier auftritt, dann kann ich eben hier die Gegenrechnung dann eben machen, der finanzielle Aufwand, den ich habe durch die Maßnahme und eben inwieweit kann ich dadurch eben das Risiko dann eben senken, das ich da eben habe. Das ist ja das Ziel, durch die Maßnahme eben das bestehende Risiko zu managen.
Also nochmal, wir sprechen nicht über das Risiko, dass der Bach über die Ufer tritt, das können wir nicht beeinflussen. Wir sprechen über das Risiko, das uns als Unternehmen in monetärer Hinsicht trifft. Und genau das kann ich abhedgen, also absichern, das ist genau das Geschäftsfeld einer Versicherung. So ticken die alle, so rechnen die. Genau das, was wir Ihnen dargelegt haben, ist letztendlich nichts anderes wie klassisches, originäres Versicherungsgeschäft.
Genau, und die Verbindung wieder zum Thema Nachhaltigkeit, natürlich eben aus Nachhaltigkeitssicht kann man sagen, eben Stichwort Klimawandel, wenn die Wahrscheinlichkeit eben hier für Extremwetterereignisse steigt, haben wir eben hier eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass uns so eine Überschwemmung dann trifft oder dass so eine Überschwemmung eben künftig häufiger auftritt, nicht mehr alle 10 Jahre, sondern vielleicht alle 7 Jahre. Und das führt dann eben zu einer höheren Risikobewertung. Das ist eben genau die Verbindung, die wir dann eben hier zu unserem Nachhaltigkeitsthema haben.
Ja, jetzt sind wir viel rumgekommen in diesem Thema. Hatten die Bruttobewertung, hatten die Nettobewertung, haben die Maßnahmen, haben die Szenarien. Was fehlt noch?
Die Chancen.
Ja, sehr schön, die Chancen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt nicht nur Risiken, nein, es gibt auch Chancen. Und bezüglich der Chancen ist es natürlich so, dass wir diese in der gleichen Art und Weise bewerten müssen. Nur gibt es hier keine Nettochancen, sondern es gibt nur Bruttochancen. Also es gibt keine Maßnahmen, die irgendwie Chancen steigernd oder Chancen minimierend ergriffen werden können, sondern wir müssen hier Szenarien entwickeln und sagen, wie reagieren wir denn auf Änderungen, die auf uns hereinprasseln, um dann dort möglicherweise für uns eine positive Geschäftsentwicklung anstreben zu können. Und das kann durchaus die Haltung der Bevölkerung sein, eine Änderung im Kaufverhalten, was natürlich möglicherweise durch den Regulator angestoßen ist. Wir hatten ja das vorher gesehen, CO2-Bepreisung, machen wir ein praktischer Fall. Was ist das jetzt, wenn ich CO2-Preise hochsetze? Könnten CO2-hochintensive Produkte möglicherweise nicht mehr so sehr im Fokus des Kunden liegen, sondern eher CO2-geringere Produkte? Wir kennen das alle, zum Beispiel Elektromobilität.
Genau, das oder eben andere Thematik. Wir befinden uns in einer Region, wo die Bevölkerung wächst, wo wir Zuzug in die Region bekommen. Das kann eben dann sich auf mehreren Ebenen für uns als Chance dann eben niederschlagen. Einmal beim Thema Fachkräftegewinnung, eben dass dadurch die Zahl der potenziellen Fachkräfte in der Region vor Ort wächst. Aber eben auch, wenn man zum Beispiel an Energieversorger denkt, der regional aufgestellt ist, dass eben hier durch Ansiedlung von Gewerbe, durch Ansiedlung von Privathaushalten, dass dadurch eben potenzielle Kundschaft entsteht und man damit rechnen kann, eben die Kundschaft wächst pro Jahr zum Beispiel hier um so 2 oder 3% möglicherweise und dadurch eben sich die wirtschaftlichen Perspektiven verbessern.
Ja, das ist jetzt ein globales Szenario für eine ganze Region. Wenn Sie als Produktionsunternehmen angesiedelt sind, werden Sie natürlich nicht nur auf eine kleine Region angewiesen sein. Aber natürlich ist es klar, wenn wir das ausrollen, das muss betrachtet werden. Also das ist etwas, das ist im Rahmen Ihrer Potenzialanalyse, die Sie sowieso jedes Jahr machen, weil Sie natürlich im Geschäftsbericht über Chancen und Risiken bereits schon schreiben, müssen Sie eine Potenzialanalyse machen und müssen einen Ausblick geben. Wie sieht denn die mögliche Geschäftsentwicklung für das Folgejahr aus? Und genau da nehmen Sie Ihre Informationen her und packen das in Ihre Szenarioanalysechancen.
Genau, oder eben auch, wenn Sie über Themen Innovation, technischer Fortschritt, dass Sie eben hier sagen können, dass bestimmte Geschäftsmodelle dadurch produktiver gestaltet werden können und möglicherweise auf der einen Seite Produktionskosten dann eben sinken oder eben über technischen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz sich Marktanteile gewinnen lassen. Also da lässt sich Verschiedenstes eben denken. Aber wie gesagt, die Potenzialanalyse für Ihr Unternehmen müssen Sie so oder so machen. Aber das gehört eben hier dann eben auch mit rein in die verschiedenen Bereiche, weil eben gerade so Thema, wenn eben wir potenziell mehr oder bessere Chancen haben, Fachkräfte zu gewinnen, ist es natürlich aus Sicht eigene Belegschaft, später im Nachhaltigkeitsbericht, soziale Nachhaltigkeit für uns ein wichtiges Thema.
Was jetzt so ein bisschen untergegangen ist, was wir aber auch gerne sehr hochhalten wollen, ist, es gilt hier nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern fragen Sie in Ihrem Risikomanagement, Fragen Sie in der Geschäftsleitung, fragen Sie in Ihrer Geschäftsentwicklung, Organisation etc. pp. Dort werden Sie in der Regel die wesentlichen Informationen finden. Die müssen Sie nicht alle neu erheben, sondern die nehmen Sie und die verarbeiten Sie nur in einer anderen Art und Weise, nämlich im Rahmen hier der Nachhaltigkeitsbetrachtung. Und oftmals dürften Sie bereits schon auf fertige Szenarien stoßen, die Sie einfach so nehmen können. Soll heißen, das klingt alles schön viel und schön komplex. In der Umsetzung ist es das aber in der Regel nicht, weil die Informationen bei Ihnen in den Häusern im Großen und Ganzen schon vorliegen.
Ja, bei ein paar Themen vermutlich muss man sich mal hinsetzen und sich ein paar Gedanken machen. Aber ich sage mal so, mit dem, wie wir es beschrieben haben, und mit der Perspektive, dass es eben ja Ihre Einschätzung ist, müssen Sie da keine langen wissenschaftlichen Studien anstellen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel aus Nachhaltigkeitssicht mal zu bewerten, was sind denn eben hier potenzielle Risiken, wenn wir also an Ökosystemdienstleistungen dann eben denken. Aber sich damit mal zu befassen, dass man dieses Thema eben dann mit aufnehmen kann. Oder eben gerade sowas, wenn man sich noch keine Gedanken gemacht hat, so Auswirkungen Klimawandel, so Extremwetterereignisse, wie kann uns das eben betreffen? Das ist also ein Ding, das erfordert nicht viel Zeit. Das, klar, in Summe, je nachdem, wie viel Sie da aufnehmen wollen oder müssen. Aber letztendlich die Bewertung, Ihre Einschätzung, wie wahrscheinlich ist es, dass wir hier betroffen sind und abzuschätzen, wie könnte uns das betreffen, damit man die Risiken hinterher managen kann. Und das ist später, was der Nachhaltigkeitsbericht eben will, dass Sie eben hier zeigen, wir haben uns damit auseinandergesetzt, was sind unsere Risiken und Chancen und wir beschäftigen uns damit, wie wir das Ganze managen und dass man über die Zeit eben hier von Bericht zu Bericht eben auch einen Fortschritt erkennen kann.
Ein Entwicklungspfad.
Ganz genau. Also wie kommen wir hier eben dazu, dass wir unsere Auswirkungen, unsere Risiken dann eben minimieren, unsere Chancen eben erhöhen aus Nachhaltigkeitssicht. Das ist eben genau das, was letztendlich, worauf es dann ankommt.
Ja, an der Stelle für diesen Teil wollen wir soweit mal das gut lassen, die Bewertung und wie wir jetzt mit diesen Ergebnissen umgehen und was Sie da am besten daraus schlussfolgern für Ihr Unternehmen. Das werden wir in einer anderen Folge Ihnen darlegen, genauso wie die Betrachtung der Outside-In- und Inside-Out-Varianten, die hier dazugehören. Das legen wir Ihnen auch noch da. Klar an der Stelle ist, das muss man damit kombinieren, berücksichtigen, was da draus wird, zeigen wir Ihnen zum späteren Zeitpunkt. An dieser Stelle soll es das für heute gewesen sein. Gerne schalten Sie auch wieder ein, wenn es am übernächsten Donnerstag heißt, es ist Compliance-Check-Tag. Und natürlich, wie immer gilt, bei Fragen oder sonstigen Themen, die Sie umtreibt, wenden Sie sich gerne an uns. Wir stehen auch Ihnen hierfür gerne zur Verfügung.
Genau, schauen Sie rein, compliance-check.eu. Und ansonsten würde ich sagen, bleiben Sie compliant, haben Sie eine gute Restwoche und vielen Dank fürs Einschalten.
Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Und tschüss.
Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.